Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres DPVCom Podcasts. Heute begrüße ich bei mir im Mikro meinen Kollegen Adrian Klein, unseren stellvertretenden Bundesvorsitzenden und Fachreferenten für den Organisationsbereich Post. Hi Adrian, schön, dass du dich wieder zur Verfügung stellst.
Hi Dennis, gerne doch.
Adrian, obwohl es die Entlastungszeit bei der Post ja schon, ja, ich glaube, seit 2018 gibt, ist das Thema derzeit wieder in aller Munde. Kannst du uns einleitend bitte mal kurz erklären, was mit dieser Begrifflichkeit überhaupt gemeint ist?
Naja, das Ganze ist eine ziemlich komplexe Angelegenheit, aber ich versuche es mal möglichst einfach darzustellen. Mhm. Vorweg, ganz wichtig, Entlastungszeit ist für Arbeitnehmer absolut freiwillig. Wer kein Interesse daran hat, muss nichts machen und alles bleibt wie gehabt. Wer aber teilhaben möchte und einen Antrag auf Entlastungszeit stellt, bekommt eine bestimmte Anzahl zusätzlicher freie Tage im Jahr. Im Gegenzug muss man dann auf bestimmte Gehaltserhöhungsschritte verzichten. Okay. Mit Gehaltserhöhungsschritten meine ich die Prozentsätze, die in Lohntarifverhandlungen zwischen Arbeitgeber und Gewerkschaft ausgehandelt werden. Bei der Lohnrunde im vergangenen September waren das zum Beispiel 3% ab 1. Januar kommenden Jahres und 2% ein Jahr später. Ziel ist, dass du dich als Mitarbeiter durch das Mehr, was du dann an freien Tagen zur Verfügung hast, besser von den Strapazen des Arbeitsalltags erholst. Ist ja grundsätzlich auch eine sinnvolle Sache, sicherlich.
Ja.
Wenngleich wir als DPVCom auch sagen, die Arbeitsbelastung hat bei der Post stellenweise und leider dort auch dauerhaft ein unerträgliches Niveau erreicht, insbesondere in den Produktionsbetrieben. Wenn du dich mit Betroffenen unterhältst, schlackern dir teilweise die Ohren, was da abgeht. Hier muss dringend was passieren, sonst klappen uns die Kolleginnen und Kollegen irgendwann reihenweise weg. Aus unserer Sicht braucht die Post ganzjährig viel mehr Personal für die Zustellung, insbesondere bei Verbund und Fracht. Natürlich müssen die Neuen auch gut eingearbeitet werden und schnell eine unbefristete Anstellung bekommen. So würden mutmaßlich auch viele von ihnen im Unternehmen verbleiben, was ja im Moment oft nicht der Fall ist. Kaum sind sie da, sind sie schon wieder weg.
Ja, auf jeden Fall, Adrian. Also erstmal danke für die Erklärung und ja, ich kann deine Aussage zum Thema Überlastung nur unterschreiben. Ich sehe das ja tagtäglich als meiner Funktion als Gewerkschaftssekretär. Also was da los ist, Wahnsinn. Okay, Adrian, du sagst, Arbeitnehmer können Entlastungszeit beantragen. Können das alle machen, die bei der Post beschäftigt sind? Also beispielsweise auch unsere Kolleginnen und Kollegen, die Abrufkräfte oder Aussichtskräfte sind? Und ja, was ist mit den verbeamteten Kolleginnen und Kollegen?
Nein, leider können das nicht alle beantragen. Entlastungszeit können tatsächlich nur tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit festem Monatsgehalt beantragen. Ob Vollzeit oder Teilzeit ist egal. Genauso wie es egal ist, ob der oder diejenige einen unbefristeten oder befristeten Arbeitsvertrag hat. Abruf- und Entlastungskräfte sind also ausgenommen, genauso wie außertariflich bezahlte Mitarbeiter oder auch leider verbeamtete Kolleginnen und Kollegen. Das ist natürlich richtig schlecht. Das Blöde ist nur, du brauchst bei Beamten leider immer den Gesetz bzw. den Verordnungsgeber, wenn du neue Regelungen einführen willst. Und genau hier liegt der Hase im Pfeffer. Für verbeamtete Postler, bekanntermaßen sind das ja alles Bundesbeamte, ist das Bundesfinanzministerium zuständig. Und das Bundesfinanzministerium wiederum ist derzeit der Auffassung, dass sich die Entlastungszeit nicht mit der bestehenden Beamtengesetzgebung verträgt. Also scheitert das nicht mal an der Post selber. Wir als DPVCom können natürlich die Einschätzung des Ministeriums hier nicht verstehen. Vielmehr denke ich, dass wir einen anderen juristischen Weg wählen könnten, den man durchaus beschreiten könnte, und genau deswegen lassen wir hier auch nicht locker und treten die Post mit uns zusammen und das bitte zeitnah einen entsprechenden Antrag beim Bundesfinanzministerium einzureichen. Diese Ungleichbehandlung von Arbeitnehmern und Beamten kann und darf nicht sein. Insbesondere schon deswegen nicht, weil es hier um den Gesundheitserhalt von den Kolleginnen und Kollegen geht.
Ja, Adrian, das sehe ich genauso. Also ich meine, da darf man keinen Unterschied machen. Immerhin sind Beamte genauso belastet wie unsere Kolleginnen und Kollegen, die Arbeitnehmer sind. Ne? Also erklär den Leuten nochmal, wo muss man die Entlastungszeit eigentlich beantragen und gibt es da noch verschiedene Varianten diesbezüglich?
Ja, es gibt verschiedene Varianten. Die Entlastungszeit beantragst du bei den Personalverantwortlichen des eigenen Betriebs. Das entsprechende Formular bekommst du auch dort. Vier Varianten gibt es derzeit, nämlich die Modelle 42, 60, 102 und 162. Und im nächsten Jahr kommt noch mit dem Modell 202 ein fünftes dazu. Wie man vielleicht schon vermuten kann, umso höher die Modellzahl, desto mehr zusätzliche freie Tage hast du im Jahr, desto mehr musst du aber im Gegenzug auch auf Lohnerhöhungen verzichten. Nehmen wir hier mal das Beispiel 162. Das bedeutet, dass du gut 22 Tage zusätzlich frei hast, dafür aber nach der alten Entgelttabelle Stand September 2018 bezahlt wirst.
Ah, okay, und verzichtest damit auf die Lohnerhöhung von Oktober 18, Oktober 2019 und auch Januar 2021, richtig?
Ja, genau, so ist es.
Ah ja, okay. Verzichtet man dann dauerhaft auf die Gehaltssteigerung oder kann man auch Änderungen vornehmen bei der ganzen Geschichte? Und falls ja, Adrian, gibt es da Fristen einzuhalten?
Entscheidend ist in dem Zusammenhang grundsätzlich der Stichtag 30. September eines jeden Jahres. Bis spätestens dann muss der Entlastungszeitantrag bei der Personalabteilung vorliegen. Egal, ob du neu einsteigen, Änderungen vornehmen oder aussteigen willst. Alles mit Wirkung immer ab Januar des Folgejahres übrigens. Im Moment gibt es allerdings eine Ausnahme. Wer für nächstes Jahr noch schnell in die Entlastungszeit 162 einsteigen möchte oder wer sein bestehendes Modell gegen das Modell 162 eintauschen möchte, der kann das jetzt noch schnell machen. Die Einreichungsfrist für den Antrag ist dann der 30. November.
Okay, also ja, sollten die Kolleginnen und Kollegen sich jetzt ziemlich beeilen, ne? Wenn ich jetzt zusätzliche Tage Entlastungszeit beantragt habe, wie funktioniert denn das Ganze, mit der Abwicklung?
Also, wer Tage von seiner Entlastungszeit abwickeln will, sollte sich möglichst frühzeitig an seinen Vorgesetzten wenden. Der Vorgesetzte kann dann nämlich besser planen. Wenn keine dringenden betrieblichen Notwendigkeiten dagegen sprechen, muss der Vorgesetzte zustimmen. Und falls der betriebsbedingt nicht zustimmen sollte, muss er zumindest schnell zwei Alternativvorschläge unterbreiten. Irgendwie
Okay.
wird man sich schon einig. Und wenn nicht, bitte den Betriebsrat einschalten. Am besten den DPVCOM-Betriebsrat.
Ja, klar, ja.
Was auch ganz nett ist, Entlastungszeit lässt sich mit Urlaub oder Überstundenabbau kombinieren. Zum Beispiel eine Woche Urlaub, eine Woche Entlastungszeit und 3 Tage YPSA frei. Wichtiger Hinweis noch an dieser Stelle, fällt mir gerade ein. Wer Entlastungszeit abwickelt und erkrankt, der sollte bitte schnell zum Arzt gehen. Attest geben lassen und das dem Arbeitgeber unverzüglich einreichen. Du vermeidest nämlich dadurch, dass dieser Tag Entlastungszeit verbraucht wird und du den später nicht mehr nehmen kannst. Ach so, ja, genau. Was noch fehlt, die nicht abgewickelte Entlastungszeit zahlt die Post automatisch am Ende des Jahres aus. Übrigens zum Tarif der Entgelttabelle, wo alle Gehaltserhöhungen drinstecken. Wobei ich auch sage, dass das Ausbezahlen eine Ausnahme sein sollte. Vor allem dann, wenn der Grund dafür beim Arbeitgeber zu suchen ist.
Ja klar, ja klar. Ah, danke für die Erklärung. Adrian, was mich noch interessiert und sicherlich auch die Kolleginnen und Kollegen da draußen, wäre, wenn ich als Arbeitnehmer auf eine Gehaltserhöhung verzichte, dann habe ich ein niedrigeres Bruttogehalt. Ist ja logisch. Wenn ich weniger verdiene, dann sinkt doch auch der Beitrag an die gesetzliche Sozialversicherung, also auch zum Beispiel Rentenversicherung. Das hat dann wiederum Einfluss auf die spätere Rente, oder?
Das ist so. Das Ganze ist natürlich völlig individuell zu sehen und für uns als Gewerkschaft auch nicht ausrechenbar. Aber klar ist, einen kleinen Negativeffekt in puncto Rente hat man, wenn man die Entlastungszeit bucht.
Ja, lieber Adrian. Vielen Dank für deine Erklärungen und Ausführungen. Ich denke, dass sie dem einen oder anderen helfen werden, das System oder ja, genau das System besser zu verstehen. Ich danke dir, bleib gesund und bis demnächst mal, lieber.
Gern geschehen. Bis bald, Dennis. Ich wünsche dir das Gleiche. Gesundheit, Glück und was sonst noch dazugehört.
Danke dir, danke dir. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Reinhören. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren bei Spotify und iTunes. Ich wünsche euch was, bleibt gesund. Tschüss zusammen.